Ja, vielen Dank, Daniel, für die Einleitung und vielen Dank auch für die Einladung, dass ich heute Abend hier bei euch sein darf. Es freut mich sehr. Und Daniel hat eben gesagt, dass ich mich kurz selbst vorstellen soll oder darf. Mein Name hat er bereits gesagt und auch hat er gesagt, dass ich Mitarbeiter bin beim Schwengerler Verlag und wir sind ja die Herausgeber dieser beiden Zeitschriften, einmal die Ethos und einmal die Faktum, dürften vielleicht einigen von euch auch bekannt sein. Falls nicht, ich habe hier draußen einen Tisch, wo man sich dann auch am Schluss bedienen kann und die Zeitschriften auch gern mitnehmen darf. Ja, meine Hauptaufgabe, ich bin der Redaktionsleiter der Zeitschrift Faktum. Redaktionsleiter bedeutet einfach die Aufgabe, dass die Zeitschrift alle 2 Monate gefüllt ist, von vorne bis hinten. Das heißt, Artikel teilweise selber schreiben oder dann in Auftrag geben, wenn die Manuskripte kommen, redigieren, bearbeiten, Meldungen, Nachrichten erstellen. Also sehr vielseitig, dann auch mit der Grafik, Bildersuche, das alles abstimmen. Also es ist eine sehr vielfältige und spannende Aufgabe. Genau. Privat bin ich verheiratet, Vater von 4 Kindern, 4 Jungs, sind im Alter zwischen 6 und 11 Jahren, also da ist ganz schön was los bei uns, aber ja, gefällt uns richtig, richtig gut. Die Einleitung hat sehr gut gepasst, muss man sagen. Und wir werden sehen beim Thema, das wir heute miteinander bewegen möchten, eine Frage der Liebe, Josias Botschaft, nicht nur für junge Menschen. Und ich bin ja hier, habe ich mir sagen lassen, in einer erweiterten Jugendstunde, was mich sehr freut, weil der König Josia hat uns so viel zu sagen. Einerseits ist das Gericht drin, der Daniel, aber dann auch der Raphael. Gott heilt, die Gnade. Und Josia zeigt uns, was geschehen kann, wenn ein Mann ganz nach Gott fragt und sich nach Gott ausrichtet und seinen Willen tut. Und es freut mich auch, Martin und Elke Campuis, dass Sie hier seid. Ich habe Sie gestern schon gesehen und Sie haben mir, oder als ich dann erzählt habe, dass ich heute in Dorf Chemnitz bin, da haben Ihre Augen gestrahlt. Weil Sie waren erst kürzlich bei euch und Sie haben gesagt, ja, Sie haben so eine wunderbare Zeit mit euch erlebt. Und das hat auch mich ermutigt und gefreut, habe auch schon von anderen vernommen, dass es hier eine sehr lebendige Jugend gibt. Und mir sind dann auch die Worte von Paulus in den Sinn gekommen, im 1. Thessalonicher Brief, also über die Gemeinde in Thessalonich schreibt, wie er da sagt, dass sie so vorbildlich, so vorbildhaft leben, dass ihr Ruf überall, nicht nur in der Region, sondern eigentlich in der ganzen damals bekannten Welt, bekannt geworden ist. Also er musste nicht erzählen, was die Gemeinde in Thessalonich, was die für einen Glauben hatten, sondern das war überall schon bekannt geworden. Und das ist auch, passt wieder auch zu Josia, was geschehen kann, wenn ein Mann sich ganz hingebungsvoll Gott hingibt, ein Mann oder eine Frau. Und davon möchte ich mich ermutigen lassen und ich hoffe, ich darf auch heute euch dazu ermutigen. Und passend ist auch die Tageslosung von heute und auch das erste Lied, das wir gesungen haben. Und zwar ist es Psalm 119, Vers 6. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Und Lukas 8, Vers 15, da spricht Jesus, das aber auf dem guten Lande sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Und genau darum geht es auch heute. Ja, als der junge König Josia den Thron besteigt, herrscht in Israel Götzendienst und moralischer Verfall. Doch anstatt sich dem Strom anzupassen, beschließt er, das Land zu reinigen und den Tempel zu reparieren. Mit großer Glaubenskraft beginnt Josia eine umfassende Reform, damit der Gottesdienst wieder so stattfinden kann, wie Gott ihn vorgesehen hat. Josias Eifer für die Sache Gottes sowie seine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes machen ihn zu einem Vorbild für Gläubige aller Zeiten. Dass Gott sogar in dunkelsten Zeiten Kraft zur Veränderung schenken will, macht Mut. Das ist der Klappentext dieses Buches, Josia, Gott schenkt Erweckung. Und es wurde vor über 100 Jahren von einem William Wooldridge Faraday geschrieben. Und es wirft auch Fragen auf. Wer war König Josia? Und was war das Geheimnis dieses Mannes? Was prägte sein Leben? Und wie wurde er zu diesem einzigartigen König in der Geschichte Israels? Und was hat seine Geschichte mit uns Menschen jetzt auch im 21. Jahrhundert zu tun? Ja, machen wir uns deshalb gemeinsam auf diese Reise ins 7. Jahrhundert vor Christus. Aber wie bin ich überhaupt auf Josia gekommen? In erster Linie deshalb, weil meine Frau und ich unseren zweiten Sohn nach diesem biblischen König benannt haben. Und das weckte in mir schon vor einigen Jahren die Neugierde, mich vertieft mit diesem großen König auch zu beschäftigen. Und die letzten 1,5 Jahre habe ich das in meiner Heimatgemeinde mit einer Predigtserie gemacht. Und jetzt darf ich euch auch heute Abend daran teilhaben lassen. Und ich gliedere den Vortrag in zwei Teile. Und der erste Teil heißt Düstere Aussichten und doch gibt es Hoffnung. Josia lebte vor mehr als 2500 Jahren und er war einer der letzten Könige im Reich Juda. Als Josia im Jahr 639 vor Christus den Thron besteigt, da war das Königreich Israel bereits seit über 80 Jahren Geschichte. 722 vor Christus wurden die 10 Stämme in die assyrische Gemeinschaft oder Gefangenschaft verschleppt. Und nun hatte Gott auch über sein Volk in Juda Gericht ausgesprochen. Sein Entschluss stand fest. Juda soll erobert und der Rest des Volkes in Gefangenschaft geführt werden. Weshalb? Weil Israel seinem Gott nicht gehorsam war. Ausführlich legte Gott seinem Volk bereits vor dem Einzug ins verheißene Land Kanaan auf der einen Seite Leben und Tod, Segen und Fluch dar und er forderte Israel zu einer Entscheidung auf. Aber nun, Jahrhunderte später, war das Maß der Sünde beinahe gefüllt. Jahrzehntelang oder jahrhundertelang hatte das Volk Gottes Gebote mit Füßen getreten und übertraf mit seinen schändlichen Taten teilweise sogar die heidnischen Völker rings um Israel. Und lange hatte Gott um Israel geworben. Er hatte immer wieder Propheten geschickt, die das Volk aufrütteln sollten. Vergeblich. Im Königreich Israel, und das ist wirklich krass, gab es nach der Zweiteilung keinen einzigen gottesfürchtigen König. Im Reich Juda schenkte Gott zwischendurch immer wieder Zeiten der Erweckung und gläubige Könige. Aber nun stand auch dieses Reich kurz vor seinem Ende. Und jetzt wird ein 8-jähriger Junge, 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde, König dieses widerspenstigen Volkes. Und was konnte ein Kind von 8 Jahren mit einem Volk anfangen, das durch Ungerechtigkeit gekennzeichnet war und kurz vor einem überwältigenden Gericht stand? Das fragt William Wooldridge in seinem Buch. Und wenn wir uns überlegen, was der Name Josia bedeutet, dann bedeutet das vom Herrn gegeben. Und das ist auch ja, wieder so treffend. Auf der einen Seite kann man sagen, der Name Daniel, das Gericht steht fest. Und dann in diese dunkle Zeit kommt ein Mann vom Herrn gegeben, der König wird. Aber Josia hatte in der Tat denkbar schlechte Voraussetzungen. Sein Großvater Manasse war wahrscheinlich der gottloseste König, den Juda je hatte. Er war zwar Hiskias Sohn, das heißt, wir können davon ausgehen, dass er in den Wegen Gottes unterrichtet worden war. Aber trotzdem wurden die 55 Jahre, in denen er als König regierte, äußerst dunkel. Er tat, was dem Herrn missfiel, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. So lesen wir in 2. Chronik 33. Als erstes machte Manasse all das rückgängig, was Hiskia an Gutem getan hatte. Er baute die Opferhöhen wieder auf, errichtete den Baalen Altäre, er machte der Aschera Bilder, betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihm. Sogar den Tempel verunreinigte er, indem er dort Altäre baute und diesen entheiligte. Auch seine Söhne ließ er durchs Feuer gehen, also äußerst grausame Praktiken. Er achtete auf Zeichen, Vogelgeschrei, trieb Zauberei, holte Geisterbeschwörer, Zeichendeuter. Also er tat sehr viel, was Gott nicht gefallen konnte. Und er verführte auch die Einwohner von Juda und Jerusalem. Und so schreibt es die Bibel, dass sie es sogar schlimmer trieben als die Heiden, die rings um Israel lebten und die der Herr aus diesem Land vertrieben hatte. Aber dann geschieht das Unglaubliche. Eine fremde Macht kommt ins Land, weil Gott das so gestattet, und bringt Manasse in Bedrängnis. Und das ändert sein Leben um 180 Grad. Also der König von Assyrien, der zog gegen Manasse herauf, er wurde gefangen genommen, und dann dieser Sturz brachte ihn zur Besinnung. Und in 2. Chronik 33, wir können das miteinander aufschlagen und nachlesen. 2. Chronik 33, die Verse 11 und 12. Und als er, also Manasse, in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und erhörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Und als Manasse dann wieder zurück nach Jerusalem kam, ist sein Einsatz bemerkenswert. Er bemüht sich, alles Übel auszurotten, das er angerichtet hat. Er entfernt die fremden Götter, die Götzen, die Altäre und reinigt auch den Tempel wieder. Und auch befiehlt er dem Volk, dass sie wieder Gott dienen sollen. Aber was immer er auch noch Gutes vollbracht hatte, auf seinen Sohn Amon, das ist Josias Vater, hatte dies keinerlei Einfluss. Manasse hatte ihn gelehrt, dem Teufel, dem Bösen zu dienen. Und Amon blieb bei diesem schrecklichen Gräuel. Als er dann mit 22 Jahren König wurde, tat er so viel Böses, dass er nach nur 2 Jahren einer Verschwörung zum Opfer fiel und ermordet wurde. Und das ist Josias Familiengeschichte. Und wie schon erwähnt, sind das denkbar schlechte Voraussetzungen. Und hinzu kam auch noch die düstere geistliche Lage seines Volkes. Aber dann lesen wir in der Bibel, dass Josia all dem zum Trotz einer der besten Könige wurde. Und die Bibel bezeugt, dass es vor ihm und nach ihm keinen solchen König mehr gegeben hat. Und wie war das möglich? Diese Frage werden wir bald beantworten. Aber wir machen zuerst einen Sprung in unsere heutige Zeit. Und da entdecken wir erstaunliche Parallelen. Was sein Leben für uns so aktuell macht, ist die Tatsache, dass Josia in der Endzeit lebte. Das Ende des Königreichs Juda war gekommen und Gott hatte Gericht angekündigt. Doch am Ende dieser Periode im Handeln Gottes mit seinem Volk gab es einen König wie Josia, einen König, der nach dem Willen Gottes fragte und diesen auch konsequent in seinem Leben umsetzte. Und das schreibt Ernst August Bremiker. Er hat auch ein sehr spannendes Buch über Josia geschrieben. Und dann fragt er, ist das nicht aktuell? In was für einer Zeit leben wir? Wir brauchen nur wenig geistliche Einsicht, um festzustellen, dass wir nicht in irgendeiner Zeit, sondern in der Endzeit leben. Es sind die letzten Tage, die der Apostel Paulus als schwere Zeiten nennt. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Das dichtete Heinrich Heine bereits im 19. Jahrhundert. Und seine Worte sind aktueller denn je. Energienot, Überschuldung, Bürokratisierung, Migrationsfolgen, Kriegsfurcht, Arbeitslosigkeit. Das sind nur einige Probleme, denen Deutschland aktuell gegenübersteht. Aber das Land wird von einem Kanzler regiert, der sich auf Gedeih und Verderben den Linken ausgeliefert hat. Und deshalb geht es nicht aufwärts, sondern weiterhin den Bach runter. Links ist vorbei, hatte Friedrich Merz noch vor seiner Wahl gerufen, nur um kurz danach eines der wichtigsten Ministerien, das Bundesministerium für Finanzen, an Lars Klingbeil von der SPD zu geben. Er wollte auch die Staatsfinanzen in den Griff kriegen und die Neuverschuldung reduzieren. Aber dann zündete er mit dem bereits abgewählten Bundestag in der letzten Sekunde auch mit einer Grundgesetzänderung eine Schuldenrakete, die man so in Deutschland noch nie gesehen hat in der Neuzeit. Auch wollte Merz die Grenzen dicht machen und abschieben. Zurückweisungen vom ersten Tag. Aber Migranten kommen weiterhin, wenn auch ein bisschen weniger, aber das ist in ganz Europa so. 150.000 werden es wohl auch dieses Jahr in Deutschland sein und hinzu kommen 300.000 Einbürgerungen. Auch wenn Merz vielleicht vieles anders wollte, aber mit den jetzigen Partnern aus SPD, Linken und Grünen kann er gar nicht anders. Und mit jenen, mit denen er vielleicht könnte, will er nicht. Und viel lieber wird jetzt auf die Opposition eingedroschen. Und die rhetorischen Ausbrüche gegen die AfD werden lauter und wütender, schreibt zum Beispiel Roland Tichy auf Tichys Einblick. Aber der Schuss geht nach hinten los. Roland Tichy, je rabiater sich Merz gebärdet, umso mehr Licht fällt auf die AfD. Im Grunde reden alle Parteien über gar nichts anderes mehr, ebenso die Medien. Und mitmachen, da tut auch der oder euer sächsischer Ministerpräsident, der Michael Kretschmer, der war sogar in unserer Lokalzeitung in der Schweiz, im St. Galler Tagblatt, diese Woche ein Interview mit ihm. Und da sagt er, der AfD gehe es nicht darum, um die beste Lösung zu ringen, sondern darum, die anderen Parteien zu vernichten. Und weiter, eine Partei, die die verfassungsmäßige Grundordnung mit Gewalt abschaffen will und dazu auch die Möglichkeiten hat, muss man verbieten. Und mir geht es auch jetzt überhaupt nicht darum, irgendwie eine Wahlempfehlung oder so zu machen. Da halte ich mich als Schweizer sowieso raus. Aber ich sehe einfach, dass die AfD von heute eigentlich die CDU von früher ist, gemäß ihrem Programm. Und will sie wirklich die verfassungsmäßige Grundordnung mit Gewalt abschaffen? Das kann ich aus der Ferne zu wenig beurteilen, aber solche Aussagen sind mir nicht wirklich bekannt. Auch beobachte ich zum Beispiel, dass Gewalt gegen Politiker, dass da vor allem oder in erster Linie AfD-Mitglieder betroffen sind und nicht umgekehrt. Also Gewalt gegen Politiker ist eher ein Phänomen gegen die AfD und nicht umgekehrt. Und solange man die Partei auch nicht in die Verantwortung nimmt, kann man solche Aussagen, sofern sie nicht durch das Parteiprogramm gedeckt sind oder wichtige Exponenten, die sich so äußern, ist das reine Spekulation. Aber keine Spekulation, sondern Tatsache ist zum Beispiel, dass in Ludwigshafen der aussichtsreichste Kandidat für die Wahl des Oberbürgermeister, der wurde von einem Gremium ausgeschlossen. Man hatte irgendwelche Bedenken an seiner Verfassungstreue konstruiert. Auch wird mit aller Härte gegen Organisationen oder Personen vorgegangen, die andere Meinungen als die Regierung vertreten. sei es zum Beispiel die Schwachkopf-Aussage gegen den ehemaligen Wirtschaftsminister Robert Habeck oder auch ein ironischer Tweet von dem emeritierten Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz, dass die Folge überall die gleiche: Besuch von der Polizei an der Haustüre. Und leider kommen nur die wenigsten Fälle ans Licht, aber es hat längst System, Andersdenkende sollen zum Schweigen gebracht werden. Und dann ist es auch mit der Wirtschaft. Die wird mehr oder weniger absichtlich oder hilflos, man kann es nicht sagen, gegen die Wand gefahren. Keine Woche vergeht ohne Schreckensmeldungen von Insolvenzen oder Entlassungen. Die Politik, sie scheinen sich nicht wirklich um die Sorgen der Bürger zu kümmern. Viel lieber flüchtet man sich in die Außenpolitik, merkt aber auch hier, dass Deutschland oder Europa längst keine Rolle mehr spielen. Man erkennt zwar, so Friedrich Merz, dass Israel im Gazastreifen und im Nahen Osten die Drecksarbeit macht, wie er es genannt hat, nur um dann die Waffenexporte nach Israel einzuschränken. Und gleichzeitig duldet man Woche für Woche palästinensische Mobs auf den Straßen, die von der Polizei noch flankiert unablässig für die Vernichtung Israels einstehen, während friedliche Pro-Israel-Demonstranten geschützt werden müssen. Ja, und es ist das, was wir in 2. Timotheus 3, Verse 2 bis 5 auch nachlesen können. Timotheus 3, die Verse 2 bis 5. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Und ich denke, das entfaltet sich vor unseren Augen. Und leider, kann man sagen, sieht es auch im christlichen Bereich oder in der Christenheit oft nicht viel anders aus. Ein Kirchentag der EKD ist längst zu einer Art grünen Parteitag verkommen, wobei es auf letzterem meines Wissens keine sexuellen Perversionen gibt, wohingegen diese auf dem Kirchentag längst zum Programm gehören. Und das sind sicher heftige Ausflüsse dieses geistigen Irrwegs. Aber dieser Irrweg, der macht auch vor den Türen so manch evangelikaler Gemeinde immer weniger Halt. Die historisch-kritische Theologie, die hat eigentlich unsere Bibel zerfleddert, kann man sagen. Heute muss überall beurteilt werden, ob das von Gott ist, ob es Gottes Wort ist oder ob das Menschen gesagt haben. Längst wird die Bibel nicht mehr als Gottes Wort angesehen, sondern sie enthält nur noch Gottes Wort. Auch gesellschaftliche Trends einer liberalen Sexualethik sind bereits in vielen Gemeinden angekommen. Das zeigt auch eine neue Studie, die jetzt in Buchform beim SCM Verlag erschienen ist. Und das Forschungsinstitut Empirica, die haben über 10.000 Christen online befragt. Und da gaben 38% an, dass sie zu einer Freikirche gehören, 41% evangelisch-landeskirchlich, 8% katholisch, 7% gehörten einer anderen Konfession an und 6% keiner Kirche. Und dann so die Studienautoren, sie sagen, dass sie mit ihrer Studie die Gesprächskultur über Sexualität und eine zeitgemäße Sexualethik fördern möchten. So komme es darauf an, Schuld und Scham zu reduzieren und in Liturgie und Predigt Körperlichkeit und Sexualität positiv zu deuten. Auch gehe es darum, die Diversität in sexualethischen Überzeugungen anzuerkennen und die Inklusivität für LGBTQ+-Personen zu stärken. Also man sieht, entscheidend ist nicht mehr, was die Bibel sagt, sondern was die Menschen denken. Aber wird so nicht alles relativiert und verfügbar gemacht, verliert das Evangelium nicht dann seinen normativen Anspruch, weil Sünde auf den gesellschaftlichen Konsens reduziert wird? Und das fragt der Geschäftsführer der christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg, Thomas Kleine, in einem Kommentar zu dieser Studie. Und er sagt, die Bibel macht deutlich, dass Gottes gute Ordnung für Sexualität im Rahmen einer Ehe von Mann und Frau liegt. Eine empirische Studie kann diese Wahrheit nicht relativieren. Sie zeigt vielmehr, wie sehr wir als Christen in Gefahr stehen, uns den Denkweisen der Welt anzupassen, weil wir Gottes offenbartes Wort einer Deutung durch die öffentliche Meinung unterwerfen. Und ich denke, man könnte hier noch viele Beispiele aufführen, aber ich lasse das. Weil es ist zwar einerseits wichtig, dass wir uns mit der Realität auseinandersetzen, sie zur Kenntnis nehmen, aber dass die Realität nur bis zu einem gewissen Grad uns bestimmen darf. Und dass wir uns nicht davon bestimmen lassen, sondern dass wir dann einen Schritt weitergehen. Und somit komme ich zum zweiten Teil, der Unterschied, eine Frage der Liebe. Und ich denke, es kommt ziemlich gut zum Ausdruck, wenn wir unsere heutige Zeit anschauen, dass sie sehr ähnlich ist mit der Zeit, in der Josia sich befunden hat, als er König wurde. Und was tat Josia? Der Gedanke, dass die Zeit des Gerichts gekommen und die Lage aussichtslos war, hielt Josia nicht davon ab, seiner Verantwortung gerecht zu werden, schreibt Faraday. So wurden alte, schlechte Gewohnheiten über Bord geworfen und jede Spur des Bösen im Lande wurde nach besten Kräften ausgerottet. Ja, und so wie Gott damals eine Erweckung schenkte, kann es auch noch heute eine Erweckung im Leben von Gläubigen geben. Und die Geschichte Josias ist die Geschichte einer solchen Erweckung. Eine Erweckung, die bei ihm persönlich begann und danach auch Wirkung für das ganze Volk hatte. Die Parallelen zwischen der Geschichte Josias und unserer Zeit sind kaum zu übersehen, so Bremiker. Aber bevor Josia durchstartete, richten wir unser Augenmerk auf etwas, das so direkt nicht im Text steht. In 2. Chronik 34, Vers 3, da wird beschrieben, dass Josia im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen. Also im Alter von 16 Jahren bekehrte sich Josia. Doch erst als er 20 Jahre alt war, begann er mit seiner Reinigungsaktion. Und es vergingen also 4 Jahre zwischen seiner Bekehrung und dann seinem Wirken. Und was geschah in diesen 4 Jahren? Darüber schweigt Gottes Wort. Aber ich bin mir sicher, dass es Jahre der geistlichen Vorbereitung waren. Gott bereitete Josia auf das vor, was später geschah. Und von außen betrachtet waren es vielleicht 4 tote Jahre, eine Zeit, in der vordergründig nichts Wichtiges geschah. Aber bei Gott war dem nicht so. Und ich frage mich und euch, gab oder gibt es auch in unserem Leben solche Zeiten? Eine Zeit, die von außen betrachtet unspektakulär ist, in der nichts geschieht. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du nicht wirklich für Gott brauchbar bist. Du gehst zwar deiner täglichen Aufgabe nach, deiner Arbeit, deinem Studium, aber ansonsten verläuft alles ruhig und unspektakulär. Und vielleicht fühlst du dich auch fehl am Platz oder unbrauchbar. Aber das Beispiel von Josia zeigt auch, dass unser Leben keine Einbahnstraße ist oder ein Weg, wo alles nur immer aufwärts geht. Ich bin der Überzeugung, dass diese 4 Jahre wahrscheinlich die prägendsten Jahre für Josias gesamtes Leben waren. Und nicht umsonst gibt es das Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. Und für uns Christen sind das vielleicht diese unspektakulären Momente, wo wir in der Stille Zeit mit Gott verbringen, auf ihn hören und dann für die Aufgaben zugerüstet werden, die Gott für uns vorgesehen hat. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, dass wir diese Zeiten nicht ungenutzt verstreichen lassen, dass wir auch nicht nervös werden, sondern immer wieder die Gemeinschaft mit Gott in seinem Wort und im Gebet suchen, dass wir ihn nach seinem Willen für unser Leben fragen. Im Leben von Josia hinterließen diese 4 Jahre Spuren. Er erkannte, dass es Böses in seinem Leben gab und darüber hinaus in seinem Königreich. Also ging er dann zum Tun über und entfernte dieses Böse konsequent und kompromisslos. Und das lesen wir in 2. Chronik 34. Und nach seiner ersten Reinigungstour, die ihn in 6 Jahren durch ganz Israel führte, wandte sich Josia dem Haus Gottes, dem Tempel zu. Und der Zustand, in dem Josia das Haus Gottes vorfand, war traurig. Vieles war in den letzten Jahren vernachlässigt und auch baufällig geworden. Und auch waren da manche Gegenstände drin, die nicht in den Tempel gehörten. Und deshalb beauftragte Josia verschiedene Leute, die dann den Tempel ausbesserten und renovierten. Und während seine Arbeiter dann nun den Tempel renovierte, geschah das Unglaubliche. Und das lesen wir zusammen in 2. Chronik 34, die Verse 14 bis 19. Und als sie das Geld herausnahmen, das zum Hause des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Und Hilkia hob an und sprach zu dem Schreiber Schaffan: Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Haus des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaffan. Schaphan aber brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach: Alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus des Herrn gesammelt ist, und haben es denen gegeben, die bestellt sind, und den Arbeitern. Und der Schreiber Schaphan sagte dem König: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaphan las vor dem König daraus vor. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Ein heiliger Moment für Josia. Und anscheinend war das Gesetzbuch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vorhanden gewesen. Und Josia wurde tief getroffen. Was auch spannend ist, dass Josia eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt Gottes Wort nicht wirklich kannte. Und umso bemerkenswerter finde ich die Tatsache, dass er trotzdem nach dem Guten, nach Gottes Willen strebte. Und ich kann mir vorstellen, dass er Vorbilder hatte. Trotz allem Schlechten war da zum Beispiel sein Großvater Manasse, der in den letzten Jahren umkehrte und dann vielleicht dem kleinen Josia auch biblische Geschichten erzählte. Aber auch gut möglich, dass Josia durch das Beispiel seines Vaters Amon abgeschreckt worden war, dieser gottlose König. Und vielleicht fasste der Josia, der Kleine, damals den Beschluss: So will ich nicht werden. Und in 2. Könige 22 lesen wir auch den Namen seiner Mutter. Und das könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass seine Mutter eine gottesfürchtige Frau war und einen positiven Einfluss auf Josia hatte. Sehr bemerkenswert ist auch die Tatsache, wo Josia das Wort Gottes fand. Er fand es nicht zu Hause in seinem Palast und auch dann nicht, als er mit 16 Jahren anfing, Gott zu suchen. Und trotzdem konnte Gott so an ihm wirken, dass er erkannte, dass es viel Böses in seinem Königreich gab. Aber Gottes Wort begegnete ihm auch dann nicht, als er 6 Jahre durch Israel zog und das Land vom Götzendienst reinigte. Erst als Josia sich dem Haus Gottes, dem Tempel zuwandte, fand er Gottes Wort. Und was bedeutet das für uns? Wir müssen dorthin gehen, wo Gottes Wort ist und wo Gottes Wort verkündigt wird. Nun wird jemand einwenden und sagen, dass wir ja die Bibel zu Hause haben und so auch jederzeit unter Gottes Wort kommen könnte. Und das ist sicherlich so, aber trotzdem hat Gott die Gemeinde als einen Ort ins Leben gerufen, wo sich gläubige Christen gemeinsam treffen, um Gott zu ehren und unter sein Wort zu kommen. Und Gemeinde ist, je mehr die Endzeit voranschreitet, desto wichtiger wird Gemeinde. Und mir sind gerade auch diese Tage wieder einige Leute begegnet, das sind alles liebe Christen, hingebungsvoll, teilweise setzen sie sich auch für Israel ein. Aber wenn man auf die Gemeinde zu sprechen kommt, dann wird es schwierig. Entweder sind sie in der Landeskirche, wo ein ungläubiger Pfarrer ist, oder sie gehen gar nirgends hin, weil sie sagen, ja, wir treffen auch so Christen und haben Gemeinschaft. Aber wenn wir in Hebräer 10, ab Vers 22 lesen, da steht es, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und das sind Dinge, die wir nur machen können, wenn wir in einer Gemeinde sind. Und deshalb heißt es auch in Vers 25, und nicht verlassen unsere Versammlungen. Und so sind Christsein und Gemeinde, wenn man so will, zwei Seiten von der gleichen Münze oder Medaille. Gott ist treu. Dieses Prinzip, das Treue belohnt, entdecken wir bei König Josia. Und Treue ist heute leider ein Wort oder eine Eigenschaft, die etwas aus der Mode gekommen ist. Aber doch ist es genau das, wonach sich viele Menschen sehnen. Sie sehnen sich nach Verlässlichkeit in Beziehungen mit anderen Menschen, sei es in der Familie, in Freundschaften, in der Ehe, in der Familie, in der Nachbarschaft, mit Freunden oder am Arbeitsplatz. Sie sehnen sich nach Vertrauen, nach Respekt und Verlässlichkeit. Sie sehnen sich nach Menschen, die an ihren Überzeugungen und Werten festhalten, auch dann, wenn es keinen Applaus gibt oder man sogar mit Widerstand rechnen muss. Und in seinem Wort offenbart uns sich Gott als der Treue. Er ist unwandelbar und hält sich an seine Versprechungen und seine Zusagen. Und in Jesus Christus wurde Gott Mensch. Und das feiern wir seit über 2000 Jahren. Christ, der Retter, ist da. Und genau auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit dürfen wir uns wieder darauf vorbereiten. Und weshalb kam Jesus auf diese Welt? Er kam, um uns aus unserer selbstverschuldeten Situation zu erretten, aus unserem Unheil. Denn durch die Sünde sind wir von Gott getrennt. Und aus uns heraus sind wir selbst nicht fähig, uns zu retten und diese Kluft zwischen Gott und uns Menschen zu überwinden. Und das tat Jesus Christus, als er unsere Sünden auf sich nahm und am Kreuz von Golgatha dafür bezahlte und für uns gestorben ist. So macht er den Weg frei zu Gott und eine Beziehung zu ihm ist wieder möglich. Und Gott ist treu und lässt sich von denen finden, die ihn suchen. Und das durfte auch König Josia erfahren. Er erlebte, was Jeremia, der zur Zeit von Josia lebte und wirkte, niederschrieb. Das lesen wir in Jeremia 29, die Verse 11 bis 14. Jeremia 29, 11 bis 14. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott segnete den Eifer Josias. Er segnete, dass er sich im Alter von 16 Jahren ihm zuwandte und nach ihm suchte. Er segnete seine erste Reinigungsaktion, die Josia dann mit 20 unternahm. Und er segnete insbesondere den Schritt, dass er den Tempel wieder instand setzte. Gott ließ Josia sein Wort finden. Und was gibt es Größeres im Leben eines Menschen, wenn er sich aufmacht und Gott sucht? Und so schreibt auch William Woolridge Faraday: Für den jungen König Josia war es ein großer Segen, dass er den Gott seines Vaters David gesucht hatte. Gott lässt sich von denen, die ihn suchen, leicht finden. Und weil Gott treu ist, fordert er auch Treue von uns. Im Psalm 101, Vers 6: Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen. Ich habe gerne fromme Diener. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, was Gott Gutes für uns getan hat, wie er uns in Jesus Christus unsere Sünden vergibt und uns erlöst. Und wenn wir uns bewusst machen, was das bedeutet, ist eine große Dankbarkeit die Folge. Und diese Dankbarkeit, die soll uns dann dazu treiben, dass wir unser Leben Jesus zur Verfügung stellen und ihm dienen. Also nicht als Voraussetzung für unsere Errettung, sondern dann als Folge der Freude über unsere Errettung. Und es ist eben eine Frage der Liebe, wie wir auf das reagieren, was Jesus für uns getan hat. Und es ist eine Frage der Liebe, wie wir auf das reagieren, was wir in der Beziehung zu Jesus für unser Leben erkennen. Durch die Gemeinschaft mit ihm, wenn wir in seinem Wort der Bibel lesen, dann redet er zu uns. Und wenn wir es zulassen, dann kann er uns Dinge offenbaren, die noch nicht so sind, wie er das möchte. Und wie reagieren wir darauf? Auch das ist eine Frage der Liebe. Und genau an diesem Punkt erwartet Jesus, dass wir treu sind, dass wir das, was wir für unser Leben erkannt haben, mit seiner Hilfe umsetzen. Und genau das hat Josia gemacht. Und hier ist er uns ein so großes Vorbild, denn er setzte in seinem Leben konsequent um, was er erkannt hatte. Und auch ohne Gottes Wort erkannte er sehr viel in seinem Leben. Er erkannte, dank Gottes Gnade, dass es nicht in Ordnung war, Götzen anzubeten. Und dann entfernte er diese Götzen. Ohne Gesetz von Gott erkannte er, dass Götzenbilder nicht in den Tempel gehörten. Und er entfernte diese. Und er wusste, dass es nicht in Ordnung war, dass der Tempel baufällig war, während er in einem schönen Palast wohnte. Und dann renovierte er das Haus Gottes. Und in all dem sehen wir, wie Gott sich zu Josia stellt. Er schenkt ihm Gelingen, segnet seine Hände und er lässt Josia sein Wort finden. Und ich finde das so tröstlich, wenn wir jetzt auch wieder zurückdenken in die Zeit, in der Josia gelebt hat. Mitten in dieser dunklen Zeit eine solche Geschichte, eine solche Bekehrungs- und Errettungsgeschichte. Und ist das nicht eine große Ermutigung für uns? Und wie Josia können wir das auch auf unser Leben übertragen. Gott nimmt uns bei dem, was wir erkannt haben, in die Pflicht. Er fordert nichts Unmögliches von uns, aber er erfordert, dass wir treu umsetzen, was wir erkannt haben. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Wenn du erkennst, dass der Fernseher, der Computer oder das Handy ein Problem für dich sind, dann schränke den Zugang ein. Wenn deine Gedanken sich ständig nur um Mode oder irgendwelche Accessoires fürs Haus drehen, dann gehe dagegen vor. Oder wenn du erkennst, dass du mehr Zeit mit Freunden, deiner Familie, deiner Frau verbringen sollst, dann schaffe dir Freiräume und schaue weniger auf das, was du gerade gerne tun möchtest. Oder wenn du erkennst, dass Gott dir eine Türe für den Dienst in einer Gemeinde öffnet, dann engagiere dich in Gottes Haus der Gemeinde. Und vielleicht ist es für uns oder für dich auch an der Zeit, dass du aufstehst und Stellung beziehst. Stellung in deiner Familie, am Arbeitsplatz oder unter Freunden. Dass du Unrecht beim Namen nennst und für die Wahrheit eintrittst. Und ich denke, unsere Welt ist auch so, wie sie ist, weil wir Christen zu vielen Themen viel zu lange geschwiegen haben. Und nichts gegen Corona, auch ich war und bin sehr kritisch eingestellt. Aber ich habe mich auch schon gefragt, habe ich einmal schon so energisch diskutiert, als es zum Beispiel um das Töten von ungeborenen Babys im Mutterleib gegangen ist? Bei Corona hatte mein Gesprächsstoff genug für stundenlange Diskussionen, in denen es oft hitzig zu und her ging. Aber wie sieht es aus, wenn es um Abtreibung, Leihmutterschaft oder Christenverfolgung geht? Oder um die verlorenen Seelen in meinem Umfeld? Oder um das Volk Israel? Und von Jesaja können wir lernen, was es heißt, ganzen Einsatz für Gottes Sache zu geben. Gott fordert Treue von uns und er verheißt uns seinen Segen, wenn wir treu sind. Aber er ist auch nicht so unrealistisch und weiß, dass wir nicht immer treu sind und immer wieder fallen. Und deshalb ermutigt uns Paulus sagt er, sind wir untreu, so bleibt Gott doch treu, denn er kann sich nicht verleugnen, in 2. Timotheus. Und das befreit uns auch vom Zwang und vom eigenen Mühen. Gottes Liebe und Treue uns gegenüber, die sind nicht abhängig von dem, was wir tun. Wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind, aber wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Er schenkt Veränderung. Und so soll unsere Treue ihm gegenüber dann vielfach die Folge sein von unserem Geliebtsein und unserem Dank Jesus gegenüber. Wie reagieren wir auf Gottes Wort? Und wir rufen uns nochmals die Verse in Erinnerung, als das Wort Gottes bei der Renovation des Tempels gefunden worden war. Und Ernst August Bremiker, der hat das so gut geschrieben in seinem Buch, dass ich euch daran möchte teilhaben lassen. Und er schreibt, drei Männer werden in der Geschichte Josias mit dem Buch des Gesetzes konfrontiert. Der Priester Hilkia, der Schreiber Schaphan und Josia, der König. Dabei fällt uns bei näherem Hinsehen auf, dass die beiden Erstgenannten dem gefundenen Buch möglicherweise nicht den gleichen Wert beimaßen wie der junge König. Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, dass es sich bei beiden um treue Männer Gottes handelte, die darüber hinaus wohl älter gewesen sein mögen als der König. Hilkia und Schaphan hatten eine wichtige Aufgabe in Verbindung mit der Arbeit am Haus Gottes. Und alles deutet darauf hin, dass sie diese zuverlässig erfüllt haben. Doch bei beiden finden wir nicht, dass der Fund des Gesetzes Gottes einen so tiefen Eindruck auf sie gemacht hätte wie auf Josia. Hilkia, der eigentliche Entdecker, gibt das Buch einfach an Schaphan weiter. Dieser bringt es dem König, hat zuvor jedoch andere Meldungen zu machen, die ihm wohl wichtiger erschienen. Die Arbeit am Haus Gottes und die Finanzierung hatten für ihn offensichtlich Priorität. Davon redet er. Er ist aktiv und betriebsam. Wollen wir uns darüber ein Urteil erlauben? Lassen wir die Dinge so stehen, wie Gott sie uns schildert. Jeder mag für sich zwischen den Zeilen lesen. Was wir aber von Josia lernen wollen, ist dies, dass er nicht nur fromm und aktiv war, sondern zuerst dem gefundenen Wort Gottes die allergrößte Bedeutung gab. Und wir leben in einem Land, in dem Tag für Tag Bibeln gedruckt werden, verkauft und verteilt. Und in jedem Haushalt findet sich mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Bibeln. Und wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, was es heißt, ohne Wort Gottes zu sein. Aber trotzdem können wir so oder so auf Gottes Wort reagieren. Nochmals Bremiker: Josia liebte Gott, aber er kannte sein Wort nicht. Ist es bei uns nicht oft gerade umgekehrt? Wir kennen zumindest dem Wortlaut nach das Wort Gottes, aber wie steht es mit unserer Liebe zu ihm? Es geht gar nicht zuerst darum, die Bibel rein faktisch zu kennen, sondern die entscheidende Frage ist diese: Haben wir die Bibel, das Wort Gottes, für uns persönlich entdeckt? Haben wir die Bibel, das Wort Gottes, für uns persönlich entdeckt? Es nützt nichts, wenn die Bibel irgendwo in einem Regal steht und verstaubt. Die entscheidende Frage ist, ob wir Gottes Wort zu uns persönlich reden lassen, ob wir die Bibel lesen und dabei gleichzeitig bereit sind, das Gelesene auch in unser tägliches Leben umzusetzen. An dem Buch der Offenbarung kritisiert Jesus die Gemeinde in Ephesus, und von außen betrachtet war es eine bibeltreue und fromme Gemeinde. Sie hasste das Böse und prüfte mit großem Eifer die verschiedensten Lehren, die in die Gemeinde eindringen wollte. Und trotzdem kritisiert Jesus die Gemeinde und er sagt: Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und er ermahnt sie: So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Und William MacDonald umschreibt diese ersten Werke mit sich wieder dem hingegebenen Dienst widmen, der sie zu Beginn ihres Christseins auszeichnete. Also das heißt wieder Feuer und Flamme für Jesus sein, begeistert sein von dem, was er für uns getan hat, für unser Leben. Und wenn wir von etwas begeistert sind, dann scheuen wir in der Regel keinen Aufwand. Für frisch Verliebte ist kein Weg zu weit, kein Aufwand zu groß, um Zeit miteinander zu verbringen. Oder wenn du beim Sport ein Ziel erreichen möchtest, dann trainierst du. Und das bedeutet Kraft, Ausdauer, kostet dich Schweiß und Kraft. Und genau so begeistert sollen wir auf Gottes Wort in unserem Leben reagieren. Und William Wooldridge Faraday schreibt: Gold und Diamanten findet man nicht ohne Arbeit. Und wie gerne haben die Menschen Entbehrungen auf sich genommen, um ihre Taschen mit diesen wertvollen Dingen zu füllen, die letztlich einen zeitlichen Wert haben. Wären wir doch nur halb so fleißig bei der Suche nach den großen und wunderbaren Dingen, die im Buch Gottes enthalten sind, zumal diese einen ewigen Wert haben. Ja, wie du auf Gottes Wort reagierst, ist eine Frage der Liebe. Bitte ihn, dass er dir diese Liebe schenkt, dass dein Herz bewegt wird, was sich dann wiederum auf dein ganzes Leben auswirken wird. Lassen wir uns von Josia für unser eigenes Leben inspirieren. Die Zeiten, ja, sie mögen nicht einfach sein, die Zeit, in der wir uns befinden. Aber das waren sie auch bei Josia nicht. Er ließ sich davon nicht beeindrucken, sondern ging treu den Weg mit seinem Herrn. Und was er aus der Beziehung zu ihm heraus erkannte, das setzte er treu und konsequent in seinem Leben um. Und lassen wir uns davon ermutigen. Der Herr schenke uns dazu seine Gnade. Amen.